Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Turbowelt. Wie man das wahrscheinlich schon am Hintergrundgeräusch hört, senden wir diesmal wieder von nicht aus dem Studio, sondern aus dem Museum. Und wir treffen uns mit Christian Zöllner. Und das Ding ist, ich muss ihn jetzt hier irgendwo in der Eingangshalle finden. Ich schau mal hier um die Ecke. Nicht hier. Christian. Ja, da ist er. Hey, Christian.
Christian? Ah, hi, Christian.
Ha. Hey. Ist der gut.
Ja, ich habe nur schnell die Jacke weggebracht.
Ja, super. Ich bin gleich mit Pullover, weil man ist so kalt. Ah ja, macht vielleicht auch Sinn, euch auch ein bisschen abzuholen. Wir sind hier in einem Museum, der Vorhalle. Ich habe uns eine schöne Ausstellung rausgesucht zum Thema Design Fiction. Und wir sind hier zusammen mit Christian. Christian ist Professor für Designmethoden und Experiment an der Burg Giebichenstein. Und ich würde sagen, ja, let's go.
Ist ja auch krass, ne? So ein bisschen minimalistisch, würde ich mal sagen, ne? Also vielleicht, ich beschreibe es mal kurz. Wir sehen einen weißen Raum, grauer Fußboden. An der Wand steht, warum gestaltest du? Sonst sieht man nichts weiter. Okay.
Ja, der Boden ist schon sehr rough. Das sind Beton, Estrich, Fußboden und an der Decke sind so Neonröhren. Alles sehr hell, alles sehr kühl. Komischerweise ist eine seltsame Raumecke, wo auch immer.
Ja, stimmt. Ja. Ja. Na, Christian, du bist ja auch extrem umtriebig. Ne? Also so wie ich das ja mitbekommen habe, du spielst bei The Constitute mit. Beste Band. bei Fabmobil. Du machst das Fabmobil. Kommen wir bestimmt auch nochmal später drauf. Und du machst natürlich auch diesen Hurra-Hurra-Podcast, den wir auch mit schon zusammen gemacht haben. Warum gestaltest du, Christian? Starke Frage für den Anfang,
Finde ich super. ich glaube, ich habe zwei ehrliche Antworten, weil ich nichts anderes kann. Was aber nur nicht stimmt, weil ich kann noch viele andere Sachen, aber ich glaube, das ist so... Das kann ich, das gelingt mir, das macht mir Spaß. Ich glaube, dass diese Mischung aus, das kann ich und das macht mir Freude, das sind, glaube ich, die Antwort, warum ich gestalte. Jetzt könnte man auch ein bisschen übertreiben und noch nach irgendwelchen Impacts und Transformationszielen, die ich damit erreichen will, fragen, aber ich glaube, die sind nachrangig. Ich mache das, weil es übelst Bock macht.
Und also kannst du das noch ein bisschen mehr erklären? Also im Sinne von macht Bock, weil es ist ja auch so eine Sache von Wirkung. Ne? Also man hat eine Idee und diese Idee schwebt irgendwie rum. Man bringt die in eine Form und das macht einen irgendwie froh. Ist das sowas?
Ja, ich glaube schon. Und es ist... Also das Tolle ist, dass wir als wenn man gestaltet oder wenn ich gestalte, ich die Möglichkeit habe, Sachen Welt werden zu lassen, die vorher nur Kopf sind. So, und ich glaube, das, was oder worauf ich dann immer so ein bisschen abziele, ist, naja, ich könnte ja auch Ingenieur sein und Sachen machen. Ne, und wo ist denn was ist der Unterschied zwischen Sachen konstruieren und Sachen gestalten? Und ich glaube, beim Gestalten, da geht es um Form, da geht es um Form und Sinn in diesem Wechselspiel. Oder Form und Zweck, wenn ich jetzt mal ein bisschen aushole. Aber ich glaube, das ist das, was ich spannend finde. Und dass es da Aushandlungsspielräume oder Gestaltungsspielräume gibt, mit die man biegen und dehnen kann. Und das finde ich geil. Das macht mir Spaß, dass die Grenzen da auszuloten, die an den Rändern rumzuschwimmen, in Vorphasen oder vielleicht auch am Ende deutlich über diesen Rand, über die Grenzen drüber zu gehen, um zu gucken, wie weit kann ich denn gehen, bis ich nicht mehr nachvollziehbar bin, bis mir niemand mehr hinterherkommt und dann vielleicht doch 3 Schritte wieder zurückzugehen, aber dann erklären können, warum es reicht, ja, bis hierhin gegangen zu sein, weil ich habe es da draußen, also da draußen oder diese andere Seite gesehen und sagen, das ist schon sehr spannend, aber das ist nicht, das ist ein anderes Thema, was da gerade draußen ist, wir enden mal hier. Also dieses Explorative, dass es aber eben nicht nur darum geht, Sachen rauszufinden, um des Wissens wegen, sondern weil man das umsetzen kann, weil dann Menschen ins Spiel kommen, die dann Fragen stellen oder sowas. Das finde ich toll.
Ja. Schön. Klingt gut. Sollen wir weitergehen in den nächsten Raum? Nicht,
warum, ich würde die Frage zurückstellen. Warum machst du das
denn? Schwer. Schwere Frage. Ich glaube, das lehnt sich ein bisschen an das an, was du auch erwähnt hast, dass es halt so ein Punkt gibt, dass man eine vage Idee hat, die man selber nicht so richtig umfasst, und Gestaltung hilft einem, diese Idee zu formulieren.
Ja.
Und die gibt einem auch gleichzeitig wieder so ein, wie sagt man, wie so ein Schubser in die Realität und erweitert das Feld. Also so, man wird konkret und merkt, an der Idee stimmt das nicht oder das habe ich gar nicht bedacht und so. Also es ist wie so ein Schritt ein Schritt weiter auf der eigenen Reise.
So. Ja, und ich, also 2 Sachen, dieses, warum gestaltest du? Kann ich auch mal ein bisschen das Kunstwerk kritisieren.
Erstens, ist die Schrift. Was kannst du, wem das ist eigentlich?
Ist mir egal.
Keine Ahnung.
Erstens lasse ich mich von dem Kunstwerk nicht duzen. Wo sind wir denn hier? Mhm. Ne? Also, wir sind auch in einem Museum. Ich möchte bitte gesiezt werden. Und dann wäre die Frage, warum gestalten Sie? Und dann hätte ich die Frage sogar noch anders gestellt. Warum geben Sie Gestalt? Also dieses, wenn man Gestalten mal so als Gestaltgebung begreift, da kommt man nochmal ein Stück weiter und sagt, warum machen wir das denn? Warum wollen wir denn kreativ sein? Also Sachen schöpfen, Dinge erstellen, aber nicht vage lassen, sondern denen in eine Form, in eine Gestalt geben, die funktioniert praktisch, aber auch irgendwie zeichenhaft wahrgenommen wird. Und da ist so dieses Ding, weil vielleicht wir dann doch, oder da sage ich, kann ich von mir sprechen, weil so eine Mischung aus so einer Art von Selbstvergewisserung, ich externalisiere da was in mir drin ist und bringe es nach draußen. Und das andere, das ist im Industrial Design nicht richtig, aber ich glaube, Gestalten ist auch nicht so schlimm. Also wenn man jetzt nicht sagt, ich gestalte jetzt ein Objekt, was 300 Millionen Mal produziert wird, ne, dann muss man sehr genau hingucken beim Gestalten. Aber wenn man das erstmal als ein Hobby oder als eine Tätigkeit oder als ein erfüllendes Tun begreift, dann ist es unverfänglich. So, und ich glaube, das finde ich ganz cool. Und man kann die Ernsthaftigkeit schrittweise reinbringen. Man kann sagen, das ist Work Not To Be Shown, das ist jetzt mein ganz persönliches Hobby, das ist mein Ding, da gestalte ich jetzt hier so vor mich hin. Und dann gibt es Sachen, da muss ich eine Rechnung stellen, das muss ich anders machen. Mhm. Vielfältig, finde ich gut.
Durchaus. Lass mal weitergehen.
Ja, ich sehe schon deinen Cursor, der sagt so, ja, lass mal weitergehen.
Was für ein Cursor?
Achso, ich sehe so einen Cursor. Achso, ja, stimmt. Ja.
Genau, für euch Hörende, wir sind in einem weiteren Raum und so wie ich das sehe, sind da ganz viele Reiskörner auf dem Boden. Wir sehen an der
Warum
Wand.
Warum liegt da Heu?
Es ist Reis. Es ist Reis. Und wir haben Besen an der Wand stehen. Es gibt auch noch mehrere Videos, die da laufen. Unter anderem einer Künstlerin, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Morian Abodeba. Und ich zeige das mal schnell, wir erklären es gleich, worum es geht. Die Arbeit heißt Rake the Sea. Packe ich auch in die Beschreibung hinein, und es ist eine Videoarbeit, die geht, glaube ich, geht nur ein paar Sekunden. Man sieht eine Frau im Hijab. Das ist ein Hijab, ne? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
Nein.
Ist, glaube ich, ein. Was ist das?
Sie trägt ein weißes Gewand und hat aber eher so eine sagt man da, eine Kufia auf oder sowas.
Kufia?
Na, so ein Palituch, wie man vielleicht und abschätzig manchmal sagt.
Ah ja, okay. Jedenfalls, man sieht sie da am Strand im Sand und sie hat so eine Art Mob, einen Besenmob, mit der sie den Boden hakt, fegt.
So, na, also sie fegt den Strand.
Den Sand. Sie fegt den Strand, genau. Mehr ist da gar nicht weiter zu sehen. Nicht großartig. Und die zweite Arbeit ist, das ist mehr oder weniger so ein Zitat aus den aus der Werkreihe von Marina Abramović, packe ich euch auch in die Links. Marina Abramović, ganz wichtige Performance-Künstlerin, die unter anderem so Sachen gemacht hat wie The Artist is Present im MoMA. Und die hat ein Institut und dort eine Methode entwickelt, die heißt Cleaning the House oder eine Workshop-Reihe. Und da geht es unter anderem darum, dass man mehrere Stunden Reis zählt beziehungsweise sortiert, als eine Form von Meditation. Christian, macht das was mit dir? Kannst du da was mit anfangen?
Ja. Also das ist ja Kunst, ne? Das darf ja Fragen stellen. Also dieses, die Videos finde ich sehr eindrücklich. Ich finde es, also ja, doch, ich gucke jetzt, es ist natürlich blöd, dass die Podcast-Hörerin das nicht sieht, wie ich hier dieses Video gucke, dieser von der Frau, die einfach versucht, die Wellen wieder vom Strand zurückzufegen in den Ozean rein.
Ich finde das toll, dass sie das, dass das unsere Hörenden nicht sehen, sondern dass wir es beschreiben müssen.
Ja,
ich
genau.
Super.
Also sie gibt sich wirklich Mühe. Und ich muss an zwei Sachen denken. An die Mühen der Ebene. Das ist, ich glaube, das wird eigentlich Brecht zugeschrieben. Aber das ist ein. Das war also auch eigentlich sehr lustig, weil dieser Raum ja nach der Frage, warum gestaltest du, kommt. Warum gestalte ich? Na, weil ich schon auch Lust auf Neues habe, auf Excitement, auf einen Reiz, auf Abenteuer und sowas. Aber das, was du beschreibst, dieses mühselige, ich muss jetzt hier Reiz sortieren oder was wir hier sehen, ist ja eine Sisyphus-Arbeit. Na, eigentlich ganz lustig. Sisyphus muss keinen Felsen den Berg hochrollen, sondern eine Brandung zurückfegen und ist eine Frau. Aber dass das echt genau das ist, was mich echt, echt abturnt. Das ist für mich der absolute Horror, sowas zu machen. Das ist nicht meine Comfort Zone. Sachen, repetitives Tun ohne erkennbaren Instant-Nutzen. So, also es gibt so dieses Imagine Sisyphus a happy man oder sowas. Kann ich nicht. Fällt mir super schwer. Und alles, was so eine Ausdauer braucht, so eine Akribie, ist nicht, so bin ich nicht verdrahtet, muss ich anerkennen. Ne? Also, genau. Aber ich habe großen Respekt davor. Also ich glaube, das ist eine, ich kann das inzwischen als eine Superpower anerkennen, wenn Leute genau das können, so lange an der Sache dranbleiben. Und obwohl es, die können das 3 Tage machen und es ist immer noch kein Ende in Sicht. Wahnsinn, würde ich.
Lustigerweise, ich lese das ganz anders. Ich lese das aus dem Zusammenhang, dass da zum kreativen Momentum immer so ein, wie so eine Art Vorarbeit gehört. Ne? So ein Umrühren, so ein auf der Oberfläche kratzen. So eine probiere ich da und werde immer wieder scheitern, bis dann irgendwann mal so ein Momentum eintritt, der vielleicht entscheidend ist. So. Und ich finde, das charakterisiert das total schön. Also auch dieses Meditative, ne? Also ich glaube, ich lese das so aus diesem Ding, dass man halt dieses Gestalten ist ja die ganze Zeit so eine Sache. Das hört ja nicht auf. Man gestaltet ja permanent. So, man hört ja nicht auf, man geht ja nicht irgendwie aus dem Haus raus und sagt, jetzt bin ich kein Gestalter mehr, sondern das ist ja die ganze Zeit.
Na, aber ich gehe schon aus dem Haus und sage mir, ich gestalte jetzt nicht. Also ich merke schon, dass...
Kannst du das?
Ja, ja, natürlich. Es passiert mir leider die ganze Zeit, weil ich diese Tätigkeiten, die diese Person da macht, ja kenne. Das ist Förderanträge schreiben, das ist Steuer machen, das ist...
Okay.
Ja. Sachen recherchieren, auf irgendwelche Regeln, irgendwelche Gesetze von irgendwas, was, irgendwelche Baurechtssachen, also so Zeugs, ne? Interessanterweise führt das aber immer zu was. Moyan Abu Diba, die ja hier Sisyphus-artig die Brandung zurückrächt, wird das ja nicht haben. Es wird ja kein Ende geben. Ne? Und da sehe ich eher so eine Art von, also eine weiche Körperlichkeit hat das, die hier, was bedeutet das, dass sie ihren Körper in dieser Form bewegt? Was macht das mit dem, was ist das für ein Geruch durch das Hochaufwirbeln von dieser Brandung, dem Salzgeruch? Und also, was macht das mit dem Körper? Da sehe ich so, okay, der Benefit ist auf einer nicht intellektuell abstrakten Ebene, sondern auf einer sehr konkret körperlichen. Vielleicht.
Ja.
So, ne? Und ich glaube nicht.
Ja, bin ich bei.
Ne? Also zum Beispiel auch in dem vorderen Raum war ja dieses infame Duzen, warum ich denn gestalte. Es ist ja nicht die Frage, warum bist du Gestalter? Ne? Also da würde ich ja nochmal ganz anders reagieren. Ne? Weil dieses Übereinbringen meines Tagwerks, mit dem ich stehe auf, bringe die Kinder in die Schule oder mache irgendwas, ne, dann trinke ich einen Kaffee und dann bin ich arbeiten und meine Arbeit ist Design und deswegen oder Gestaltung mit in seinen vielfältigsten Facetten und dann gehe ich wieder nach Hause. So einfach ist es natürlich nicht. Ich begreife mich selbstverständlich als Gestalter. Ich identifiziere mich sehr stark damit. Aber es ist auch eine Last, sich so damit zu identifizieren. Ich fände es manchmal, ne, anderer Leute Brot schmeckt immer wie Kuchen, ich fände es manchmal voll geil zu sagen, naja, so, ich hänge jetzt hier meinen Kittel hin und dann gehe ich nach Hause und dann habe ich das mit diesem Design mal abgelegt und am nächsten Tag gehe ich wieder hin und da bin ich nicht mehr Designer, so, oder nicht mehr Bäcker, sondern da bin ich ganz Mensch. Ne? Ja, ist doch egal. Aber ja, also du stellst philosophische Fragen und die triggern mich dann natürlich hin zu solchen philosophischen Exkursen.
Ich liebe sowas. Philosophie ist eines meiner Hobbys? Weiß ich nicht. Bin großer Sternstunden-Philosophie-Fan, also falls du das kennst.
Ja, ich kenne das. Ich habe letztens eine ganz großartige Folge gehört. Habe ich aber wieder vergessen. So toll gefällt mir das.
Sehr gut. Sollen wir den nächsten Raum?
Oh ja, bitte. Aber ich möchte noch sagen, dass die kunstvolle Arbeit dieses Haufens mit den Besen mir sehr gut gefällt.
Schön. Das ist, finde ich, gut. Grüße an die Kuratoren, Kuratorinnen dieser Ausstellung.
Ja.
Unbekannterweise. Nächster Raum. Wir haben auch wieder einen weißen Raum. Und in dem weißen Raum steht ein Apparat. Der Apparat ist grau, scheint aus Metall, hat zwei Laden, beziehungsweise einen Behälter oben. Der Behälter oben ist, kann man reinschauen, da sind offensichtlich Kunststoffreste farbiger Natur.
Ich hätte gedacht, das sind so Kaugummi-Automaten-Bubbeln.
Ja, das täuscht, das sieht so ein bisschen so aus, aber ist... Es sind in der Tat Kunststoffreste. Genau. Ranzoomen? Meinst du rangehen?
Entschuldigung, ja genau. Aber da guckt mich schon der Wärter guckt mich schon so skeptisch an, wenn ich so nah.
Ja, ja, das, ja. Also ich glaube, das da unten kann man nehmen. Das sind nämlich Süßigkeiten. Mhm. Und ich guck mal kurz in der Beschreibung hier, da steht, die Arbeit heißt Poly Snack. Und ah ja, also hier geht es darum, dass aus Kunststoffmüll, also Kunststoffresten mit chemischen Verfahren Lutschbonbons gemacht werden.
What?
Naja, scheint so, dass das irgendwie so eine Art Konzeptkunst ist, die aber auf bestimmten wissenschaftlichen Studien beruht. Okay. Ja, lutschen wir unseren Müll weg.
Naja, warum nicht?
Weiß ich nicht, ja. Ist das dann so eine Art verantwortungsvolles Verhalten, wenn man den Müll weglutscht? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich finde die Idee irgendwie interessant. So.
Das, also wenn du mir das nicht erzählt hättest, ne? Also ich bin ja jetzt natürlich, dadurch, dass hier so eine Linie ist, kann ich ja nicht sehr nah rangehen an das, an die Arbeit. Ich sehe eigentlich einen überdimensionierten, tristen Kaugummi-Automaten, der sich aber als Fahrkartenautomat verkleidet in irgendeiner Größe, in seiner Größe. genau, also ja. Finde ich im selben Maß interessant wie uninteressant.
Mhm. Aber was sagst du denn zu der Idee mit dem, mit diesem, dieser Wandlung des Rohstoffs?
Also, naja, das würde ja bedeuten, es wäre ein Apparat, also der Apparat hätte eine Art von Bioreaktor, der erdölbasierten Kunststoff in Zucker umwandelt.
Mhm. Oder vielleicht sogar, also in meinem Kopf ist es so, dass ich mir denke, wir nehmen Kunststoff daher, wandeln das in eine Masse XY um, fügen da Zucker zu und Farbstoff und machen daraus so eine Art Material. Am Ende ist es vielleicht wahrscheinlich nur Zucker, aber man macht das zu einer Art verdaubaren, zu einer Art verdaubaren Sache. Also so, ich finde die Idee schon ganz interessant, also auch so, wenn wir mal an so Mikroplastik denken, ne? So, das heißt ja immer, dass Mikroplastik irgendwie in unserem Körper schon verhaftet ist, in Organen, was auch immer. Und gibt es da nicht vielleicht auch eine Möglichkeit, sozusagen uns verantwortungsvoll zu verhalten und irgendwie uns selbst als kunststoffverdauende Wesen zu betrachten? So, ist natürlich eine sehr fiktionale Geschichte. Ne?
Ach, ich habe eine Räuberpistole dazu. Ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen.
Oh Gott.
Und der hat gesagt, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Ich glaube, wir haben über Hefe gesprochen. Und dass sein Opa, so nach dem Krieg, ab und zu immer mal von so einem Stück Hefe abgebissen hat. Und das hat mich ganz doll angeekelt. Und dann gab ein Wort das andere und dann hat mir der Kollege eben erzählt, dass einer seiner Schulkameraden damals zu viel Hefe im Bauch hatte und weil der wahrscheinlich auch irgendwie zu viel Hefe gegessen hat und immer wenn er Zucker gegessen hat, dann ist er betrunken geworden, weil die Hefe den Zucker in Alkohol umgewandelt hat und deswegen musste der, ich glaube 2 Wochen komplett auf alle Kohlenhydrate und Zucker verzichten, bis diese Hefen sozusagen abgetötet waren und dass er dann wieder das machen konnte, finde ich, also dass man selber also eine Privatbrauerei ist, fand ich eine total spannende spannenden Fakt und habe halt gedacht, naja, so ähnlich ist das hier auch, also du bräuchst es ja eigentlich nur den Mikroorganismus, der in dir wohnt, der der müsste halt aus dem Kunststoff irgendeine Art Nährwert rausziehen, ne? Ich glaube, der so richtig gegeben ist der nicht. Aber
na, stell dir mal vor,
Wissenschaftlerin.
Nee, natürlich nicht. Stell dir mal vor, es würde eine Pille geben, eine Tablette, die kannst du nehmen und kannst dann aufgrund dieser Tablette Kunststoff verdauen. Und vielleicht so zu irgendeinem Energienährwert, irgendwas. Würdest du sowas machen?
Na, Logo würde ich das machen. Also, so, also ich fände es aber richtig geil, wenn diese Pille sozusagen macht, dass der Kunststoff erstmal in also irgendwie in Kilojoule umgesetzt wird, also ich irgendwie Nährwert herausziehen kann. Ich aber den Kunststoff durch meine eigene Körperleistung auch aufspalten kann, sodass dass ich sozusagen die Polymerketten irgendwie, ich wüsste, also ne, vielleicht müsste man dann auch das System mitdenken, so wie es Trenntoiletten gibt, die Kot und Urin trennen, müsste es da eben nochmal so ein Ding geben, okay, das, ich esse ja vielleicht auch mal zwischendurch eine Kartoffel oder mal eine Kirsche. Das heißt, irgendwie müsste dann ja sozusagen bei meinen Ausscheidungen, ich hätte ungern einen zweiten After, ich würde es gerne über einen ableiten, aber sagen, okay, wir haben den und dann wird sozusagen dort nochmal die, am Ende, was muss es denn? Das muss ich ja nur in reinen Kohlenstoff wieder zurück überführen. Ist ja, Plaste ist ja quasi Erdöl, Kohlenstoff und ich will es einfach nur in einen, und jetzt, ich verweise da immer auf meine geschätzte Kollegin Mareike Gast, die sowas immer viel besser weiß, aber zu sagen, okay, irgendwie muss daraus eine andere Molekülkette, Proteinkette oder sowas werden und dann ist es halt wieder okay. Ne? Also sozusagen, dass man sozusagen, ich habe durch meine Verdauung diesen Kunststoff umweltverträglich gemacht. Fände ich voll geil. Und wenn das noch gut schmeckt, warum nicht?
Ja, ich finde das ja so, also ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ich habe an solchen Stellen immer diesen Momentum, dass ich denke, okay, die Idee ist erstmal absurd. Also erstmal ein bisschen ekelhaft. Und dann entsteht aber so, wenn man eine Weile über sowas nachdenkt, irgendwie entstehen so Wege, entstehen so Pfade und man merkt dann so, ja. Spinnen. dann entstehen plötzlich so plausible Szenarien. So. Man wandelt sich wahrscheinlich ab von der Ursprungsidee. So. Mhm. Aber ich finde das immer extrem erhellend und extrem ermächtigend an manchen Stellen. Weil ich so denke, so, ah ja, heißt das jetzt, dass man aus jeder Idee was machen kann? Oder ist das vielleicht auch manchmal so eine Art Denkfaulheit, die wir selber haben, weil wir halt in so Mustern denken? Und wenn wir uns mal hinterfragen und mal völlig anders denken, kommen wir vielleicht darauf, andere Ideen. So.
Ja. Und ich, es hat ja was. Ich leider genau, also ein bisschen vergessen, genau, wo der Unterschied zwischen Posthumanismus und Transhumanismus ist. Aber an der Stelle.
Weiß ich auch nicht, ist egal.
Diese, sagen wir mal, Enhanced Bodies. Ich kann sozusagen über ein bestimmtes Modding meine Skillwerte erhöhen. So, und kann sagen, okay, ich habe jetzt eben über eine. Ich muss nicht zwingend mein Genom verändern, aber ich kann was vielleicht über einen Hack ermöglichen, dass ich genau das machen kann, dass ich eben Kohlenstoffe anders verbrennen kann, sozusagen, wenn sie in Form von ABS oder PVC oder HDPE in meinem Körper zugeführt werden. Und ich finde, das habe ich so ein bisschen gelernt. Es ist zwar alles denkbar, aber wenn man es mal gesagt hat, dann ist es halt draußen und dann muss man halt auch ein bisschen vorsichtig sein. Klar, fällt es dann jemand anders ein oder sowas, aber ich glaube, man darf schon rumspinnen und man darf auch Quatsch erzählen, aber man muss halt auch ein bisschen aufpassen, wenn man dann zu high auf on seinem own supply wird, dann wird es halt beispielsweise gefährlich, weil es bestimmte weil am Rand von dem, was ich vorhin meinte, so wo bewegt man sich durch seine Gestaltung hin, dann ist man da plötzlich am Rand und geht so über diese Boundary, diese Frontier of Nachvollziehbarkeit drüber und dann gelten auch bestimmte Regeln nicht mehr, beispielsweise ethische Regeln. Weil was bedeutet denn das? Hat dann jeder das? Oder gibt es dann eine bestimmte Unterschicht, deren Arbeit, die sie früher hatten, durch KI ersetzt wurde und deren einzige Funktion ist nur noch Kunststoffe zu verdauen und sie dadurch irgendwie Bürgergeld kriegen? Also, das ist so Cautionary Tale, so ein Doom-Design-Fiction, will ich gar nicht so zwingend hin. Aber ich merke nur so, man kann halt auf diesem Gedanken Weg oder auf diesem Trichter, auf dem man sich da bewegt, muss man halt immer mal wieder so eine Art von moralischen Fragen so einklemmen. Und dann merkt man so, ah ja, ne, 3 Bier, schöne Idee, aber lass mal lieber Dart spielen. Also so von der, das, ja. Nein, weil manchmal ist, nee, also auch noch nicht mal aus dem Narrativ oder aus der Story heraus. Das ist halt, wir können halt, und ich glaube, das ist das, wir können als Designerin, Künstler Sachen, den weirdesten Shit sehr high-res rausrennen, ja. Sage ich jetzt ja. mal. Und dadurch eine Behauptung in der Realität führen. Ne, das dafür, ich muss nicht mehr 20 Jahre lang Bildhauerei studieren, um was sehr Seltsames, sehr originalgetreu irgendwo hinzustellen, was für Irritation sorgt. Dafür brauche ich jetzt eine halbe Stunde, um es irgendwie so zu tun, als wäre es echt. Mhm.
Und oder glaub, 2 Minuten mit KI.
Ja, ich habe jetzt mal eine halbe Stunde gesagt, damit, weil ich will den KI-Leuten jetzt auch nicht Unrecht tun, weil manchmal braucht es vielleicht doch ein bisschen länger. Und das, da merke ich, da ist eine Gefahr dahinter, ne? Weil dann sieht man das, dann ist es in der Welt und dann umso mehr wir Sachen, das sehen wir ja auch, jetzt beispielsweise bei so Autoritarismus und Populismus, man muss es nur immer wieder wiederholen und dann ist es im Diskurs drin und schon ist es nicht mehr undenkbar. Ne? Und ich glaube, da haben wir eine große Verantwortung, wenn wir viel Fantasie haben. Ich wollte gerade sagen, können wir hier in diesem Schutzraum den totalen Müll reden? Ist aber Quatsch, weil wir da Leute zuhören. Also muss man immer so ein bisschen aufpassen, was man da macht. Da war ich früher unbefangener und merke das aber zunehmend, dass wir da eine große Power haben.
Ja, durchaus.
Wenn wir Vorstellungswelten aufmachen, wenn der Onkel Ben sagt, dann kommt natürlich auch große Verantwortung und die, der kann man da schon ein Stück gerecht werden. So, deswegen will ich das immer noch mal so ein bisschen einfangen. Oder wenn ich auch mit Studierenden arbeite, ne? Voll geile Idee. Keep going, mach. Aber rechne damit, dass ich nächste Woche mal ein paar gemeine Fragen stelle. So, und dann, so, das heißt nicht, dass deine Idee zwingend schlecht ist, aber du musst dich mit denen halt auseinandersetzen. Mhm.
Aber es ist ja ein spannendes Hin und Her, finde ich. Also so eine, ne, wie so eine Art Oszillation. Ne? Also man schert aus, ja, und spielt und probiert rum und geht vielleicht über die Grenzen hinaus, fängt sich wieder ein und dann geht es wieder von vorn los. Wie so eine Qualle, sehe ich das irgendwie.
Noch über. Ja, und es gibt halt Sachen, die sind halt, die bleiben halt im Notizbuch. Mhm.
Genau.
Also die sind so crazy. Das kannst du nicht bringen. So, ne? Also ich
glaube, die Zeit ist einfach noch nicht reif. So. Also das ist so.
Gott sei Dank.
Naja, also so die. Ich will es nochmal kurz nennen: Crimes of the Future oder Existenz von David Cronenberg. Oh. Das sind halt alles so Body-Horror-Filme, die halt durchaus über Grenzen gehen. So. Und,
Warte mal kurz, aber ganz kurz, also dieses Crimes of the Future, ist das ein neuer Film?
Also es gibt eine alte Version, die ist von 76 und es gibt eine neuer, der ist von 2018 oder so, weiß ich jetzt nicht.
Okay.
Großartiger Film. Also ja, großartig. Großartiger Film. Kurzer Plot, es geht um darum, dass die Menschheit spontan Organe entwickelt, so eine Art Turbo-Evolution stattfindet und sich quasi sowas herausbildet wie so eine Art Fetisch, dass halt quasi bestimmte Organe gezüchtet werden, die es noch nicht gibt und so weiter. Es gibt keinen Schmerz mehr. Und das sind alles sehr spannende philosophische Fragen. Also was passiert mit unserer Gesellschaft, wenn es keinen Schmerz mehr gibt? Und der Aufhänger ist halt eben ein Kind, das, man sieht das in der Eröffnungsszene, was sich nach dem Zähneputzen unter sein Waschbecken setzt und den Mülleimer aufisst. So. Und ich glaube, da lehnt sich auch diese Idee an von diesem Apparat, den wir hier haben in dem Raum. Und ich finde es halt irgendwie sehr spannend, weil dieser Aspekt, den auch Dunn und Raby rauswerfen, dieses Design for Debate, ja, ist ja so, also halte ich für extrem ermächtigend so oder total spannend und so auch für uns als Kreative großartig, aber ich gebe dir total recht, dass das eine oszillierende Sache sein muss. Also ausscheren, verrückte Sachen machen, über die Grenzen hinausgehen und dann an bestimmten Punkten das wieder einfangen. So. Und das ist das, was ich total spannend finde. Also so.
Naja, aber ich mach mal ein anderes Beispiel. Also ich bin Body Horror macht mich irre, krieg ich nie hin. Aber die zwei Sachen, auf die man die vielleicht weniger eklig sind. Das ich glaube vor 10 Jahren oder so ist die Serie Black Mirror bekannt geworden. Ich glaube, das war Netflix oder HBO oder irgendwie sowas, aber es war UK-Kram. Und die, da gab es ich habe die erste Staffel, vielleicht sogar die zweite geguckt, dann musste ich aufhören, weil es mir dann alles zu gruselig geworden ist. Aber in der ersten Staffel gibt es, am Ende ist es sogar die erste Folge, oder nee, die erste ist die mit dem Schwein, die zweite ist, wo die Person in diesem wie in so einer Art Gefängnis oder sowas ist und die muss immer die Werbung angucken. Wenn die Augen zumacht, dann darf die, das giltet nicht sozusagen. Du musst dir diese Werbung angucken. Ich sehe, dass du nicht hinguckst. So, und irgendwie, ich bin in so einer Meme-Gruppe und da kam jetzt plötzlich so ein Meme, wo auch genau das war, so, hey, du hast dir die Werbung nicht angeguckt. Also wie so ein Telefon, ne, so du kannst jetzt dir den Content nicht angucken. Ich habe deinen Augenkontakt war nicht auf dem Ding und deswegen gilt. Also, dachte ich so, das ist 10 Jahre war das in eine Fiction und jetzt ist es. Also, es war eine Meme-Gruppe, wer weiß, wo wir gerade.
Ja.
Also, ne? Aber ich fand das so.
Ich würde da noch einen reinhauen. Ja. Kennst, ich weiß nicht, Anthony Burgess, glaube ich, ist das. Clockwork Orange, diese Kinoszene. Mhm. Also da würde ich sogar noch den Punkt setzen und sagen, das gibt ja auch das Ding, dass der dort so Streichhölzer in die Augen niederbekommt, um sich quasi die Anti-Gewalt-Videos anzugucken. So. Ne? Also so dieses, ich zwinge dich dazu, das anzugucken. So. Ne? Und diesen Zwang sozusagen, da macht was, da gibt es ein Medium, was auf dich einwirkt. Ne? Und Clockwork Orange ist eine Fiktion, ist ja eine Erzählung. So. Genauso wie Matrix. Wie dieser Film Her von, weiß ich gar nicht, von wem der ist, so. Ne?
Spike Jones,
fantastisch. Grüße gehen raus. Ich glaube, du hast recht, ja. Und das ist das, was mich zum Beispiel umtreibt. Da gibt es halt so Leute, die Drehbücher schreiben oder die Bücher schreiben, die halt vielleicht gruselig sind, Necromancer und sowas oder so absurde Szenarien machen, herstellen und dann wird das plötzlich Realität. So. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das, also das, was das Gehirn denken kann, wird dann auch Realität. Also so self-fulfilling prophecy. So. Wo wir halt sagen, Fiktion und Gestaltung kommen irgendwie zusammen. So.
Naja, aber das ist aber so ein Ding. Also ich weiß gar nicht, also ich schreibe das jetzt mal Einstein zu. Ne? So was denkbar ist, das ist auch machbar.
Stark.
So, das stimmt natürlich.
Ist das jetzt ein Zitat? Weißt du das?
Musst du googeln. Keine Ahnung. Ich würde behaupten, okay, dass es so ist. Das stimmt ja nicht. Nicht alles, was denkbar ist, ist machbar. Aber vieles, was man sich ausdenkt und mit ausreichend Ressourcen dahinter, kann man realisieren. So, und ich glaube, das ist halt eben genau das, was ich vorhin mit diesem Onkel Ben Zitat meinte. Ne? Wir müssen da mit dem Neuronengewitter, was in unseren kreativen Köpfen ist, aktuell vorsichtig sein, weil der Weg von Denken zu in der Welt haben so kurz ist, dass auf dieser Strecke keine Zeit mehr für Zweifel ist. So, will ich das jetzt wirklich? Also auch der ökonomische Aufwand jetzt aus. Jetzt habe ich Bock, eine Jazzplatte aufzunehmen und ich will 10 Jazzstücke machen und darüber Dada-Lyrik erzählen. Ne? Grüße gehen raus an Jacques Palmer. Ja. So, das finde ich total genial. Wenn ich mir jetzt überlegen müsste, okay, ich muss jetzt meine Kumpis finden, die mit mir sich hinsetzen, die müssen auch erstmal, ja, kriegen wir es hin, muss man alles ausdiskutieren, bla bla bla. Ach Quatsch, ich mache jetzt hier Suno an und tu so ein bisschen den Text zusammenprompten und dann habe ich das kann ich jetzt quasi, wenn wir hier fertig sind, in 3 Stunden diese Platte fertig haben. So, ne? Braucht niemand, ist totaler Quatsch, aber mein Hirnfurz ist irgendwie Realität geworden. Und ich glaube, das unterschätzt ein paar Sachen, nämlich das erste, das Aushandeln mit meinen Musikerinnen und Musikerfreunden, das Zusammenkommen, das 4 Proben lang nichts entsteht, außer wir merken, dass wir das irgendwie nicht hinkriegen und am 5. Tag aus irgendeiner Magic heraus ist der Flow da und dann haben wir einen Track fertig. So, wow. So, den kriegen wir nie wieder hin, aber das war der Moment. Also, und dass das ja ein Teil des Gestalts ist, dieses Miteinander, schöpferisch sein, das Aushalten, das Aushandeln, ne, das haben wir ja an der Stelle alles nicht mehr. So, deswegen überlege ich mir das, und ich weiß, ich habe diese Zeit nicht aktuell, in diesen Prozess reinzugehen, mich mit meinen Musiker und Musikerinnenfreunden zusammenzuhocken, um das zu machen. Mhm.
So. Aber sag mal, ist das... Also,
geschweige denn, die würden mitmachen.
Ist das eine Konstante? So. Also das klingt für mich nach einer Konstante. So nach einem... Also so, man gestaltet etwas nicht für sich nur alleine, sondern es wird erst relevant, wenn man es teilt. So. Das ist ja wie so eine Performance oder wie wenn man Musik macht. So. Du kannst Musik für dich alleine machen, aber erst wenn es ein Publikum gibt...
Das kommt auf die Art und Weise an. Wenn ich... wenn man mal von dem Konzept der Resonanz ausgeht, also von Körperlichkeit, die in einer Taktung, in einer Schwingung beginnt, Gefühle zu erzeugen, bei mir selber. Das heißt, wenn ich kann jetzt kein Instrument spielen, aber könnte ich es, und ich würde jetzt hier versuchen, diese Bassline immer wieder repetitiv zu spielen, dann macht das was mit mir. Dann mein Körper macht die Musik und die Musik macht meinen Körper, ne? Encantada. Und ich glaube, das ist einfach grundsätzlich wichtig.
Das ist ja die zweite Konstante, oder? Der Körper, oder?
Ja, und das andere ist, ins Wechselspiel mit einer Art von Entität zu gehen, die nicht ich selber bin. So, das kann aber hier zum Beispiel Instagram sein oder sowas, weil ich jetzt einfach sage, ich poste jetzt mein schönes Dada-Jazz-Album inklusive Artwork auf Instagram und da hören das dann Leute. Ne? So, das ist eine völlig entkörperte, völlig prozessfreie Arbeit. Kalt und kühl. Aber, und oder, ne? wenn wir jetzt sagen würden, ich habe dann aber halt das da, das ist vielleicht gut genug. Ne? Vielleicht viel im Ergebnis viel besser als das, was ich mit meinen Kumpis da in 6 harten Wochen irgendwie hinzimmern würde. Besser wird das nicht. So, aber der, also vielleicht schon, es wird anders, es sind die Nuancen interessanter vielleicht, aber es ist das Werk selber nicht, ist halt nicht so relevant, sondern es ist halt der Weg hin zum Werk, der das Gestalten ausmacht. Deswegen auch die Frage, warum gestaltest du und warum bist du nicht Gestalter? Weil Gestalten ein Verb ist und ist eine Handlung, eine Tätigkeit und nicht kein Substantiv. Also es ist auch eine ganz, ganz Gestaltung ist so ein richtiges Scheißwort. Ja, Gestalten ist ein schönes Wort. Aber Gestaltung
fetzt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es so eine Art... dass gerade auch diese ganzen generativen Werkzeuge dazu führen, dass Leute mehr auf so eine kuratorische Ebene kommen. Also halt ne, dieses Gestalten als aktive Handlung, auch als Selbstwirksamkeit immer mehr an Bedeutung verliert und dadurch, oder also nicht ersetzt, doch ersetzt wird von so einem bewertenden, kuratierenden. So, ne? Also ich kann ganz schnell sagen, ich mache jetzt 14 Musikstücke, davon wähle ich jetzt die und die aus, dann mache ich Varianten da und davon und habe dann ein total schlüssiges Album. Was ich aber irgendwie gar nicht so richtig fühle, weil ich es halt nicht gemacht habe per Hand. So. Also vielleicht... Also
ja, aber da will ich auch, das ist halt auch so ein... Das ist so Fadi verzählt vom Krieg. Ne? Also das ist so... Ich glaube nicht, dass das grundsätzlich stimmt. Es ist nur... Also ich glaube, dass es ein Aspekt ist, weil das sind, wenn man jetzt mal sagt, ja, oh, und die machen die Musik so mit technischen Geräten, das ist doch keine Musik. Ne, sorry. Ja, aber das ist doch Quatsch. Ne, so, also die, ja. Ne, so, du machst mit Drumcomputern andere Musik als mit einem Schlagzeug und trotzdem. Und genau, und die, und ja, es gab plötzlich Drumcomputer und es gab immer bessere Drumcomputer und dann gab es Audio-Softwares und so weiter und so weiter und trotzdem lernen junge Leute immer noch Schlagzeug. Ja,
das stimmt.
Ne? Mhm. Weil das was ist so. Und ich glaube, das ist ein das ist ein Thema, was wo Werk von Werkerzeugung oder wo, sagen wir mal so, da gibt es ein Wechselspiel an der Stelle. Aber ich wollte doch mal, weil du das vorhin mit dem Design for Debate gesagt hast, und Dunn and Raby, die haben ja den Weg bereitet für ganz viele sehr interessante Gestalterpositionen. Und ich finde aber, dass das halt alles eine sehr starke, das hat alles, also ganz oft, aber eigentlich zu 99% sind das Gallery Pieces. Das ist Gestaltung oder Gestalten für, das ist Zeichenproduktion. Mhm. Auf einem sehr hohen Niveau mit einem Skillset von Architektinnen, Industrial Designerinnen, Bildhauern sozusagen. Auf dem Niveau läuft das. Computational Artists, die Amelie, eine Kollegin und Freundin, hat mal gesagt, dass das so Cautionary Tales sind. Also es werden immer so, so mahnende Erzählungen gemacht. So, ja, guck mal, wenn wir so weitermachen oder was bedeutet, also so, schon sehr doomige Sachen teilweise.
Amelie Goldfuß, meinst du?
Und,
ja, genau, Grüße gehen raus.
Grüße! Und die, und ich finde, es hat die Geschichte proved die eigentlich ein bisschen wrong, weil diese Art des Gestaltens und dieses Erzählen von Zukunfts- und Gegenwartserzählung durch Objekte, durch Props, dazu geführt hat, dass sich die Welt zwingend verbessert hat. Also, sondern es hat eigentlich die Grenze zur Kunst wieder verschoben im Design. Völlig okay. Und es ist auch wichtig, dass man mit dieser Methode Design for Debate irgendwie umgehen kann. Aber es ist das, was ich vorhin meinte, das ist so ein bisschen so Kunst der Kunst wegen. Die Art des Feedback ist ein Betrachten. Das wird nicht benutzt. Es ist nicht in den Supermärkten, wo das eigentlich rumstehen muss, dass jede und jeder das kauft und dann hat und dann gebraucht und dadurch, durch den Gebrauch im Alltag, seine oder ihre Verhalten reflektiert, mit sich in eine Debatte geht. Ist das jetzt wirklich richtig, dass ich das jetzt habe und dass ich mich so verhalte? Das ist doch total falsch, ganz im Gegenteil. Ne, die Sachen haben da rumgestanden und haben eigentlich eine Art von Weirdness geothert. Ne? Ja. Da drüben sind die, es ist alles seltsam, aber ich bin ja Gott sei Dank normal.
Ja.
Ich habe mich lange und viel mit diesen ganzen Speculative und Design-Fiction-Sachen beschäftigt und mag das auch und ich fühle das sehr doll, aber es ist das erreicht schnell oder nicht schnell, aber ab einem bestimmten Punkt eine Grenze, wo es einfach nicht die Wirkung erzielt, die es eigentlich behauptet erzielen zu wollen. So, und es ist, das müsste man noch mal rauskriegen, es gibt ein Buch bei Z33 erschienen. Ich habe vergessen, wie es heißt. Irgendwas mit Studio. Und da ist ein Artikel von Dunn and Raby drin und der heißt New Realities.
Okay.
Und da
Verlinke ich dann im, in der.
Ja, ihr wisst schon. Ich suche den dann raus. Und das fand ich. Ich habe den sehr gerne gelesen. Das ist ein tolles Buch. Aber was sie da machen, ist, dass sie sagen, dass es wie so eine Alternative Realities gibt. Oder New Alternative Realities oder New Realities, irgendwie sowas. Und ich habe das gelesen und gedacht, ja, aber das ist genau das, was Trump die ganze Zeit versucht. Nämlich eine alternative Realität aufzumachen, in die wir uns so rüber bewegen, um bestimmte Constraints aus dem, was wir uns eigentlich augenscheinlich darauf geeinigt als Realität haben, wegignorieren können. Und das war mehr oder weniger das Playbook dafür, auch was so, wie sich so Fake News entwickeln und sowas, das ist so das Ähnliche, ne? So, ich habe mal irgendwo so ein Doku gesehen, wo kommt denn das eigentlich her, dass es diese Fake News Webseiten gab, wo Leute so hier, Florida Mann beißt Hund irgendwie,
ja, zum Geld verdienen, also halt für Werbung.
Ja, genau. Ja. Da hat einfach ein Typ gesagt, ach, ich mach das mal und mach so ein bisschen Facebook-Werbung oder sowas oder irgendwie schalte da Werbung drauf. Und plötzlich hat er gemerkt, na, umso kruder der Scheiß ist, umso, und die haben das genauso Design, Fiction, Speculative-mäßig. Oh, stell dir mal vor, wir hätten eine Website, die aussieht wie eine richtige Zeitung. Und wir machen das noch so, dass das niemand erkennt. Und wir machen nur den augenscheinlichsten Blödsinn. Und schwuppdiwupp gehen da 300.000 Leute am Tag drauf und 50.000 nehmen das für bare Münze. So, ne? Ja. Und das ist halt eine große Gefahr dahinter.
Das stimmt,
dahinter.
Durchaus.
Und da ist es, das meine ich, ne? Und so schwuppdiwupp. Und das wollte die Person gar nicht. Die wollte überhaupt gar nicht Fake News Medienimperator werden. Aber it's the economy, stupid. Und dann war das plötzlich, lief das. So, und dann war das, konntest du das nicht mehr stoppen, weil in der Paycheck am Ende des Monats hast du da plötzlich 20.000 Euro hoch durch Quatsch erzählen auf dem Konto. Naja, das wird schon nicht so schlimm sein. Ne? Und dann hat das aber halt das Vertrauen in diese Grundmedien so erschüttert. Aber egal, das meine ich nur. Das ist mit Vorsicht zu genießen. So,
Christian, ich glaube, du wirst den nächsten Raum lieben. Dann werden wir weitergehen.
Ja, bitte.
Sehr gut.
Ach, schön.
Also, wir sind jetzt auch wieder ein weißer Raum. Komisch, dass es dann immer weiße Räume sind, aber naja. Der weiße Raum,
die sind auch
immer rechteckig. Ja, also vielleicht hat das was mit der Architektur zu tun. Aber wir haben wieder einen weißen Raum, Oberbeleuchtung, sehr clean alles und der Boden ist komplett bedeckt mit Rasen. Das finde ich irgendwie sehr schön. Ich weiß nicht, ob man da drauf gehen kann, aber ich glaube, ist erlaubt. Sieht jetzt nicht so aus, hier ist keiner, der aufpasst. Sehr schön, finde ich gut.
Nee, wo soll der sein, ne?
Ja, ja, Grassroot, oder? Graswurzeln. Finde ich irgendwie eine gute Sache. Also so die, ne, das, was du gerade gemeint hattest, dass diese Spekulationen. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass das wie so Luftschiffe sind, die so irgendwie über uns schweben und zu denen man hochblickt, so. So sollte es sein. Schau nur, wie toll. Ne? Und dann haben wir aber die Realität. So. Und ich sehe das so aus meiner eigenen Realität. Also ich kenne auch so ein paar Initiativen. Also auch hier Planet Praktika zum Beispiel. Also Amelie Goldfuß, Grüße gehen raus. Oder die Superblocks in Leipzig, die sich so ein neues Denken in Straßenverkehr und Quartiersplanung einsetzen und so. Und da sehe ich zum Beispiel ganz viel spannende Sachen, die da aufpoppen. So. Und das machst du ja auch mit deinem großartigen Projekt Webmobil. Für die es nicht kennen, ein Bus fährt fahrt ihr eigentlich nur durch Sachsen oder fahrt ihr auch durch andere Bundesländer?
Wir fahren nur durch Sachsen, weil uns das sächsische Kultusministerium das Geld gibt.
Na, Doppelstockbus, fancy, schwarz, ausstaffiert, ausgestattet mit 3D-Druckern und Laser-Cutter.
Und VR-Brillen und Laptops. What? Und T-Shirt-Transferpresse und Nähmaschine und Bohrmaschine und Schleifmaschine. Und wir sind ein Convertible, weil unser Dach kann man nämlich
auch. Boah, stark.
Und ein Soundsystem drin.
Großartig. So, das heißt, ihr fahrt quasi an bestimmte Orte, habt an diesen Orten im ländlichen Raum so einen Aufenthalt, Workshop-mäßig, für ein paar Tage und so.
So 2 bis 4 Tage meistens.
Toll, großartig.
Und das sind Workshops für Kids auf Dörfern in Sachsen, die sonst eigentlich einen 3D-Drucker oder, ich habe früher mal gesagt, die kennen den 3D-Drucker nur aus Galileo. Mhm. aber die haben jetzt die Möglichkeit, dieselben Zugang zu 3D, also zu Creative Future Technologies zu haben, wie die in den Städten. Also hier in Dresden, wo ich sitze zum Beispiel, da kann man halt einfach in die staatliche sächsische Landesuniversitätsbibliothek gehen, da ist halt ein Makerspace unten drin. Oder ins japanische Palais, da ist jeden Samstag offenes Maker Lab. So, ne, das ist, hast du aber in Königswarter, Böhlen, Limbach, Oberfrohna so jetzt nicht, dass du diesen ersten Zugang dazu hast. Und das wollen wir
ermöglichen. Ja. Ich finde, dass dass das so einen ganz, ganz spannenden Spagat macht. Also zum einen halte ich diesen Bus für so eine ganz tolle Fiktion, also eine ganz schöne, tolle Science-Fiction-Idee. Wir fahren jetzt mit so einem Technikbus rum und haben eine gute Zeit und geben auch anderen Leuten eine tolle Zeit. Und auf der anderen Seite ist es so ein Ding, dass diese Arbeit an der, ich weiß nicht, ob man das so richtig sagt, aber die Arbeit an der Basis, an der Realität, also auch an der Lebensrealität von Jugendlichen, dass das so beides zusammenkommt. So, das ist irgendwie, das finde ich total spannend und wollte dich da fragen, wie, also, das sind ja so irgendwie so für mich so 2 verschiedene Welten. So, ne? Also, wir haben jetzt die ganze Zeit über diese Design-Fiktion geredet, jetzt haben wir so dieses. Da gibt es ein reales Problem oder reale Problematiken. Ihr habt da irgendwie eine Lösung gefunden. Da gibt es ja bestimmt viele Herausforderungen und auch so Überraschungen, die du halt vorher wahrscheinlich nicht gesehen hast oder ihr als Gruppe nicht gesehen habt. Kannst du da was teilen oder wie ist das für dich?
Naja, es ist halt, es gab halt eine Idee und dann jetzt ist es halt da. Ja, also wir machen das seit 2017. Es gibt ja schon mobile Angebote. Ne? Also es gibt Fahrbibliotheken, es gibt fahrende Bäcker für die ländlichen Räume und sowas. Also das ist jetzt nicht so hardcore innovativ, sondern das war eher so, okay, dann muss es halt mal machen und wir machen es halt jetzt mit dem Thema an der Stelle. Ne? Also ich will das gar nicht kleinreden, aber das ist jetzt, die Idee ist relativ schnell da. Es hinkriegen ist halt die große Kunst. Und das ist halt das, wo ich immer sehr demütig bin, weil ich denke, das ist halt, es braucht halt wirklich sehr, sehr viele spannende Kompetenzen am Tisch, um das hinzukriegen. Brauchst jemanden, der oder die sich irgendwie vorne hinstellt und diese Behauptung straight stehen kann und sagen, hey, das ist eine gute Idee und ich erzähle euch das allen, dass das eine gute Idee ist und glaubt mir mal, dass das eine gute Idee ist.
Ja.
Das bin ich. Und dann gibt es aber andere, zum Beispiel mein Kollege Sebastian, der diese Idee auch glaubt, ne? Der glaubt mir die aber, der durchschaut aber mich, der erkennt, ja, der Christian, der behauptet das hier die ganze Zeit, der hat überhaupt gar keine valide Basis, dass das ist, aber die Idee ist gut. Ich glaube das auch, dass das so ist. Ich kann es nur nicht so gut erzählen, was ich aber machen kann ist, ich kann das alles so strukturieren und so aufgleisen, dass es wirklich so funktioniert. Und das ist halt einfach so shake hands, das ist das perfect match an der Stelle. Und wenn man dann noch ein paar Leute dazu holt, nämlich Theresa Darian von der Kulturstiftung, die von draußen drauf guckt und dran glaubt. Mega geil.
Kann ich auch. Also Grüße gehen auch raus.
Feedback. Beste Frau. Die, also wirklich, da kann man gar nicht groß genug, also ich kann nur einfach sagen, wie wichtig das war, dass die da dran geglaubt hat. Weil das ein gutes Feedback nochmal von außen war. Und dann hat man natürlich on ground genauso Leute, die sagen, ganz schön verwegene Idee, aber wir geben dem mal einen Try und lass doch mal machen. Und dann macht man das halt ein Jahr lang, grindet so oft ein Zahnfleisch durch dieses Jahr durch und merkt aber, ah, okay, da und da und da müssen wir es nochmal ein bisschen verändern. Ah, das ist alles ein bisschen crazy. Christian, halt dich mal hier aus dem On-Ground-Spiel raus. Bleib du mal, erzähl mal weiter die Geschichte und sieh zu, dass wir eine Folgefinanzierung kriegen. Ne? Und so konnte man das halt so immer wieder weiter, die Geschichte immer wieder weiter erzählen. Aber und gleichzeitig beweisen, also evident machen, dass es wirklich funktioniert. So, ich glaube, das sind die zwei Sachen. Und das ist, du hattest vorhin diese Mühe der Ebene. Es muss halt laufen. So immer wieder, immer wieder, immer wieder.
Die Mühe der Ebene, das ist ja toll.
Naja, das ist das, was du vorhin
mit... Ja, klar. Das wäre doch ein toller Titel, oder?
Ja, muss man auch nochmal googeln. Ich habe gesagt, mir wurde gesagt, das wäre... Genau, und das ist es, glaube ich. Ne? Und das, aber es kommt halt aus einem schöpferischen, gestalterischen, transformativen Impuls, den ich selber als Einzelperson niemals hätte stemmen können. Und vielleicht hatte ich noch nicht mal die Idee selber. Vielleicht ist das genau so ein Gespräch wie hier gerade. Wir sitzen vor dem Studio, trinken zwei Bier und naja, dann lass doch mal. Ich fahre jetzt mal auf die Republika und erzähl das mal irgendjemandem. Und dann führt eins zum anderen. So.
Also. Das stimmt. Ja, es ist halt so dieses Ding von, ne, dieses, was erzählst du da, ne? So, also, ne?
Na, ich behaupte, ja, so ich behaupte eine Wirkung.
Genau, und das ist ja das, also, ne, da würde ich ja mal behaupten, so wir als Künstler und Gestalter können das gut. Also so, weil das ja auch sowas ist, wofür, also was können wir sehr gut, wofür können wir vielleicht auch sagen, dafür kriegen wir Geld. Mhm. So, ne, also es ist ja nicht, irgendwelche Geschichten erzählen, sondern die richtigen Geschichten erzählen. So. Und vielleicht die auch performen.
Ja, so. Performance ist also extrem halt wichtig. Das
finde ich...
Und das ist aber...
Also ich meine jetzt nicht, also mit performen so Charlatanerie und dann hier so...
Da wollte ich nämlich gerade drauf raus.
Sondern dass man halt, also performen meine ich, dass man sich dafür, was heißt Commitment auf Deutsch, sich einsetzt, also auch wirklich so dafür abstellt und sagt, ich mach das jetzt. Das ist jetzt genau das, finde ich gut.
Naja, oder wir haben aber das Problem, oder vielleicht ist es so, das ist jetzt ein bisschen therapeutisch, dass diese Scharlatan, also dass in unserer, also eher ich biografisch, ostgeprägt, Nachwende geprägt, die Kompetenz des Quatschers, des sich Geschichtenausdenkers, des, naja, ich sag mal im positivsten Sinne des Lügners, ne? Das ist halt schlecht besetzt gewesen, ne? Das ist immer so gewesen, du musst schon liefern, du musst schon immer das alles, also es muss schon immer alles Hand und Fuß haben und erst dann, erst wenn du richtig schwitzt, hast du gearbeitet, so, ne? Und das sehe ich ein bisschen anders, weil meine Kompetenz eine andere ist, aber ich habe sehr lange gebraucht, um das als ehrliche und richtige Kompetenz anzusehen, dass ich eben verbal, rhetorisch besser bin als andere. So, was hilft mir, bestimmte Sachen zu verbalisieren oder zu, also ich kann auch gut zeichnen, also ich kann es eigentlich gut rüberbringen. So, das können andere weniger gut. So. Und das wurde mir aber immer als. Als Luftikus und als unernsthaft abgestempelt worden. Ne? So, so, ich finde schon, dieser Begriff der Quatscher ist halt eigentlich ein Diss. So. Es braucht aber diese Leute. So, und wenn man die aber die ganze Zeit abwertet, dann ziehen die sich zurück, werden trotzig und werden dann halt Populisten oder sowas. Ne? Aber das ist schlimmstenfalls so. Ne? Und ich finde aber dieses im Team gut aufgehoben, eingehegt, ist das eine wichtige Kompetenz an der Stelle, die es braucht. Und es ist aber eben alleine ist es halt Quatsch, aber zusammen richtig.
Ich glaube, ich wollte da zu diesem therapeutischen Aspekt, ne, ich bin ja auch ostsozialisiert.
Hört man gar nicht.
Und hört man gar nicht. Naja. also ich merke immer, dass ich das sozusagen umgehen kann, diese Zweifel, wenn es die Sache ergibt, also wenn es die Sache pusht. So. Mhm. Also wenn ich halt das Gefühl habe, so, das ist total wichtig und die Idee ist super gut, dann kann ich das auch erzählen. Dann habe ich da auch keine Scheu und der Quatscher ist dann völlig irrelevant, weil das muss erzählt werden. So. Und das finde ich irgendwie eine schöne, also für mich einen schönen Weg, eben diese Zweifel, die einem da eingeredet wurden, zu umgehen. So. Und das funktioniert nicht immer. Also so, das ist bei mir dann immer so, wenn ich halt nicht wirklich 100% hinter irgendwas stehe, dann kann ich das auch nicht performen. Das können dann halt andere besser, so, die das dann halt so wie so einen Job abhandeln können. So. Aber ich schätze das so. Also ich schätze die Kompetenz, weil wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Also ich versuche es zumindest.
Ja, aber manchmal hast du es aber in der Hand. Ne? Ich glaube, das ist ja so ein bisschen das. Und das ist das, was mich halt dann immer so ärgert, wenn dass ich dann zum Beispiel behauptet habe, das und das und das werden wir oder werde ich jetzt tun und dann mit bestem Willen das auch zu tun. Und dann kommt aber Welt und grätscht irgendwie so rein und dann geht es halt nicht aus Gründen. Irgendwelche Gründe, die sind triftig. So, ne? Aber Leute haben das halt gehört, haben das geglaubt und denen dann zu sagen, nee, da bin ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, das tut mir schon ehrlich leid, das versuche ich schon zu vermeiden. Das ist mir sehr unangenehm, sowas. Mhm. Oder kann ich, also,
ja.
Egal.
Aber bist du, also so, hast du manchmal das Gefühl, dass du, also das ist ja eine Form von Verantwortung und auch Haltung einnehmen, ne? Also, dass man sagt, okay, ich sage auch nur das, was ich auch vertreten kann, ethisch und aus allen anderen Perspektiven, die relevant sind. Aber ist das dann nicht auch manchmal zu viel? Weißt du? Also so, man kann nicht alles sein. Also so.
Ja. Ja, vielleicht. Fällt mir oft schwer zu akzeptieren. Also ich will schon immer alles jetzt gleich. Ich bin quasi das Internet. Ne? Immer
Christian alles ist das
sofort,
Internet.
Immer alles sofort jetzt. So, und das ist eigentlich das Ziel. So, und das tut mir immer. Aber es ist natürlich nicht möglich. So, aber das ist. So gehe ich erstmal rein und dann wird halt abgeschichtet.
Ja.
Das muss ich aber verstehen. Das muss man halt ehrlich kommunizieren. So. Oder das ist halt eben in einem Prozess, Gestaltungsprozess. Wir hauen jetzt mal rein, wir gehen ja richtig los, wir machen mal das Feld richtig auf und das meinen wir ernst, bis der Moment kommt, wo andere Ernste von draußen kommen, die dann sagen, naja, und dann sage ich, okay, dann weg, aber das ist wichtig, das bleibt. So, und dann kann man immer noch gucken, wie weit das dann trägt. Und wenn wir dann halt feststellen, nach, was weiß ich, einem Tag brainstormen und entwickeln, naja, dann ist es halt das. Und sich alle in die Augen gucken, naja, haben wir ja jetzt, da sind wir ja hingekommen. Dann ist es so, super, dann lass uns das mal morgen jemandem erzählen. So, und dann entwickelt sich das so. Und dann hat man aber, wenn jeder Person dann sagt, naja, das ist aber ein bisschen wenig, dann kann man wieder zurückgehen und sagen, das und das kleben wir wieder drauf und haben wir jetzt ein bisschen rausgenommen, aber können wir wieder draufpacken. Perfekt.
Schön.
Egal, also ja.
Christian, wollen wir uns noch einen Kaffee gönnen?
Ich will noch kurz was zu diesem grünen Raum sagen. Wir haben ja diesen.
Ach so, ja.
Finde ich total super übrigens, dass wir jetzt hier auf diese Wiese im Raum gucken. Ich finde es aber wack.
Wack für unsere Hörer schlecht.
Ja, ich finde die Arbeit Spaß. Uninteressant. Also ich finde, die hat dazu geführt, dass ich gucke da drauf und jetzt hast du mich halt in dieses Gespräch.
Ich kann da nichts dafür. Ich habe nur diese Ausstellung. Also ich dachte, das wäre interessant, dass wir uns das mal.
Ja, nee, ist
okay. Also normal Podcast kann ja jeder.
Ist ja. Nee, kann auch nicht jeder. Ja.
So, aber ja, du findest die Wack. Warum findest du die Wack?
Ich fühle nichts.
Okay, verstehe. Ja, es ist auch nicht so schlimm. Nee, ich dachte, wir nehmen uns jetzt noch einen Kaffee und klinken mal die Hörer aus.
Ach so, aber...
Und, ja.
Aber wollen wir noch... Also kannst du mir kurz was zu den Bildern erzählen? Also wo kommt das alles her? Wo hast du die... Also ein paar Sachen, also aus meiner Beobachtung. Der Fußboden, die Deckenbeleuchtung scheint... Also ein paar Sachen scheinen aus derselben Ausstellung zu sein. Die israelische Arbeit hatte offensichtlich eine andere Tür und gehörte dann nie dazu.
Mhm. Sollen wir es auflösen?
Ich bitte darum.
Ja, komm, wir lösen jetzt auf. Also die Bilder habe ich, also alle Bilder, die stelle ich auch mit als Link rein, sind, habe ich ungefähr 20 Minuten vor der Show generiert.
Nein!
Das ist nichts vorher gemacht. Die Videos...
Ich habe es mir so ein bisschen gedacht bei dem, warum gestaltest du, dass das S so komisch aussieht?
Ja, das, ich habe gar keinen Wert drauf gelegt, das jetzt perfekt zu machen. Das war auch, also... Das war auch eher das Ding, dass ich versucht habe, jetzt in dieser Episode diesen Aspekt von Fiktion nochmal auf eine andere Ebene zu heben und zu sagen, wir fangen jetzt an, uns über Räume zu unterhalten, die aber alle synthetisch sind.
So. Aber warte mal kurz, geh nochmal zu der, hast du dir auch die israelische Künstlerin ausgedacht?
Die habe ich mir nicht ausgedacht, die gibt's wirklich, aber ich habe Videos und die stelle ich auch mit in die Beschreibung rein, die
okay.
Jetzt wieder
also Cut. Ich habe mir das schon gedacht, genau. dass die Sachen generiert sind. Das ist schon so ein Suchbild-Ding immer. Ja, warum ist es? Ist das jetzt hier real? Aber es war so gut gemacht, dass es schon. Ich finde, das ist eigentlich auch ein schönes Podcast-Konzept. Aber es muss dann halt eben immer so ein bisschen so, na, ist das jetzt echt, ist das jetzt nicht echt? Aber die Besen, die da in der Ecke stehen mit dem Reis, den du mir gezeigt hast, das hast du auch generiert.
Ja, das ist alles.
Und hast du dann auch gesagt, hier, Türbogen bitte oben rund?
Nö. Das sind halt, also du variierst, also du versuchst den Raum so zu beschreiben, dass er, also mit kurzen Worten, dass es so präzise ist, du sagst zum Beispiel so Square Room, White Cube inspired und sagst was zur Beleuchtung und dann was in dem Raum ist. Mhm. So. Und halt so strukturiert, dass quasi das, was wichtig ist, vorn steht und dann alles andere Komma oder Punkt separiert danach kommt. Mhm. So. Und dann iteriert man nur durch und sagt, okay, 5, 6 Mal und dann okay, das. Und wenn ich merke, dass der das nicht hinkriegt, gehe ich in den partiellen Editor, nehme das Bild und editiere halt die einzelnen Sachen raus. That's it. So. Und das ist halt so ein Punkt, den ich halt sehr spannend finde, so gerade was jetzt diesen ganzen Design-Fiction-Kram betrifft, so. Ich komme halt extrem schnell an so Punkte, die so, also wie das hier zum Beispiel, Cocoon, ne, also so, ich behaupte was und sage, kann ich eine Architektur erzeugen, die selbstwachsend ist, auf den sich Moos ansammeln kann und die ich formal auch bestimmen kann, so. Dann packe ich das in die KI rein und sag, schreib mir ein Konzept dazu, guck bitte, ob es da entsprechende, Forschungen zu gibt und wenn es dir welche gibt, bau die in das Konzept ein. Dann mach mir Varianten davon, mach mir bitte einen Reality-Check von der ganzen Geschichte und gib mir noch inspirierende Fragen dazu. Und genau das ist so die, finde ich, so eine krasse Punchline, die KI ermöglicht. So. Und die ganzen Sachen, über die wir gesprochen haben, sind extrem gültig. So. Also ich finde es auch sehr, sehr spannend, was du gesagt hast über dieses Validieren von Sachen. Ne? Also ethisches Validieren. Wann schlägt die Oszillation aus und wann nicht? So, ne? Also wie weit darf ich gehen? Und hier zum Beispiel gibt mir die KI ja auch eine Kritik und sagt mir ethische Bedenken. So. Also
ja,
es
aber,
kann vieles...
Aber was ich ja spannend finde, ist das Bild, was du gezeigt hast. Diese myzelartige... weirde Kuppelstruktur, die so moosig ist, genau. Jetzt ist ja ein sehr starkes Bild. Und wenn ich mir dann aber überlege, aus meiner Erfahrung mit nicht im vielen selber machen, aber dann doch ein bisschen im selben Raum sein, wo Projekte eben mit lebenden Materialien entstehen, diese Größe, diese Imposanz, diese starke Visualität hat das ja total selten. Das ist, ne, das ist, die, 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 das Imaginary, was wir hier sehen, ist stärker als alles, was am Ende entsteht. Und das ist halt das Gefährliche, anders als ein Sketch, der nie so gut sein kann, wie das, was am Ende rauskommt, oder eine Skizze immer rough ist, sind diese Sachen so high-res, dass die Welt, was ich am Ende erzeuge, immer dagegen abstinkt. Deswegen sind auch Renderings, also ich komme aus dem Industriedesign, halt immer so, oder was weiß ich, vielleicht noch so vor 10, 15 Jahren, wo das so ein Ding war, dass man das auch wirklich im Design richtig, richtig lernen musste, wie man ordentlich rendert. It's over, ne? Das will niemand mehr sehen. Auch weil die Realität dem nie entsprechen konnte, weil es immer so viel zu gut war. So, da gab es dann richtige Render-Artists, die das dann hingekriegt haben, dass das irgendwie, aber zur Visualisierung ist mir das schon alles viel zu gut. Viel zu fein, viel zu definiert. Obwohl es total im Offenen agiert, ist es schon so ordentlich, so pleasing, so Eyeball-Kicks, hat Bruce Sterling mal gesagt. Ne, das sind so, das ist zu einfach. So.
Aber ich habe so, mir geht's sehr ähnlich. Ich habe allerdings so, der Moment, der mich interessiert, ist davor. Dieses, ich habe eine absurde Idee, so, die, also kann das funktionieren? Dann fange ich an, mit Textfragmenten zu arbeiten und versuche mir das irgendwie vorzustellen, wie das funktionieren kann. Und dann wirft mir der Computer was entgegen. So. Und da hätte ich nie dran gedacht. Und dann merke ich so, nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Oder vielleicht so. Und ich kann durchiterieren. Das ist wie ein Ping-Pong-Partner. So. Und ich komme halt zu ganz anderen Sphären und zu ganz, ganz anderer Komplexität, als wenn ich jetzt skizzieren würde. So. Also es ist so wie, ich bin alleine versus, da ist plötzlich ein krasses Gegenüber. So,
ja, ich verstehe das. Und hier kommt aber was rein, das interessiert mich auch, nämlich, dass, als ich mich jetzt mit Fragen der künstlichen Intelligenz auseinandergesetzt habe, da habe ich mir auch mit Intelligenz mal was, also mir mal das angeguckt, was gibt es da für Strukturen und was ist, wie wird das benannt? Und es gibt ja verschiedene. Es gibt emotionale Intelligenz, es gibt analytische, körperliche, musikalische, aber eben auch die verbale. Und die Art und Weise, das Interface, mit dem wir ja quasi hauptagieren an der Stelle, ist ja die Promptline und das ist Text. Das ist verbale Intelligenz. Das heißt, wenn du gut mit Wörtern kannst, ne, dann bist du hier natürlich im Vorteil. So, das
genau.
Ist nicht so,
es ist gibt, halt ein ja, gibt verschiedene aber das andere. Ist halt, das ist ja so ein, genau, es gibt ja so einen Zugang, da ist ja, der ist ja Text und der ist extrem limitiert, bin ich total bei dir. Ein riesengroßer anderer Zugang ist Visualität. Du kannst ja zeichnen. Mhm. Nimmst deine Zeichnung, du kannst mit Farben arbeiten, du kannst mit Tiefen arbeiten. Ja, diese Depth-Maps, also du kannst sowas, also solche Sachen halt. Und das ist sowas, wo ich mir denke, so, das ist natürlich nicht ausformuliert, weil die ganzen Tech-Bros daran nicht interessiert sind. So, das ist nicht deren Feld. Mhm. So. Das ist aber das, was wir uns also aneignen können oder aneignen sollten, als Gestalter und Künstlerin. So, das, da steckt unglaublich viel Potenzial drin. So. Also so in diesen Spinnen und dann dieses Spinnen zu einer Form bringen. So. Und als sich an der Form abarbeiten und sagen, das ist jetzt, also für mich ist das, dieses fertige Bild, nur eine Skizze. So. Das ist nur ein Ding, was mache ich jetzt und dann kommt das nächste. So. Aber ich habe es so als, also ich kann es mehr fühlen als eine Skizze und ich kann es besser kommunizieren. So. Ich kann es Leuten zeigen und die können es auch sehen. Mhm. So. Und es ist nicht so, ich habe es jetzt irgendwie gezeichnet und jeder denkt sich irgendwas anderes, sondern das ist so relativ präzise das, was ich mir so vorgestellt habe. Ist ein anderer Weg, so. Heißt für mich nicht, dass eine Skizze obsolet ist oder kein Weg ist und so, aber es ergänzt sich, es kommt einfach noch dazu. So.
Ja.
Und macht voll Sinn.
Ich gucke jetzt so die ganze Zeit da drauf, wir müssen aufhören. Lass uns mal,
okay.
wir gehen jetzt mal unsere Jacke holen und exit through the gift shop.
Exit, genau, sehr schön. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Christian, hast du noch ein paar letzte Worte? Hast du noch Grüße, die du loswerden willst?
Grüße. Du hast mit Eva Howitz gesprochen, finde ich super. Grüße raus an Eva. Grüße raus an die Fabmobil und Lokallabore-Crew. Ich liebe meine Frau, die ist cool. Und ja, alle, die bis jetzt zugehört haben, danke.
Sehr schön. Es war eine fantastische Folge, Christian. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Tschüss!
Ciao!